Willkommen bei Vergaberecht im Wandel, der Podcast rund um die öffentliche Beschaffung des AWZ Bayern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Sebastian Michel und zusammen mit meinen Kollegen Nicole Bayer und Steffen Müller sprechen wir heute über ein Thema, das für die digitale Verwaltung in Deutschland zentraler kaum sein könnte, nämlich die föderale Modernisierungsagenda. Hallo Nicole, hallo Steffen. Schön, dass wir heute wieder zu dritt sind. Liebe Hörer, nur eins vorweg, diese Folge wird diesmal in zwei Teile kommen oder zwei Teile erscheinen, da wir möglichst viele Aspekte aus dieser Agenda beleuchten wollen. Am 4.12.25 haben Bund und Länder auf der Ministerpräsidentenkonferenz eine umfassende föderale Modernisierungsagenda mit über 200 Maßnahmen beschlossen, die die staatliche Verwaltung grundlegend erneuern und effizienter gestalten soll. Nicole, die Frage an dich. Was verbirgt sich hinter dieser Agenda, beziehungsweise was war der große Gedanke der Bundesregierung?
Eine große Vision treibt hier an, und zwar soll Deutschland schnell digital und handlungsfähig werden. Man will weniger unnötige Bürokratie und mehr Vertrauen. Man will zurück zu verlässlich funktionierenden und gut integrierten Staatsleistungen. Diese sollen nun auch digital werden. Man will effizientere Strukturen, schnellere Entscheidungen und eine ganz andere Kultur des Experimentierens und Lernens implementieren. Man will auch Führung so gestalten, dass zielorientierte Ergebnisse eingefordert werden und Fehler nun künftig auch als Chancen verstanden werden, und Eigenverantwortung soll mehr in den Fokus rücken. Insgesamt mehr als 200 Einzelpositionen hat man hier so formuliert, die all diese Ziele, die diese große Vision ermöglichen sollen, und ein gewisser Bestandteil dieser Einzelpunkte betrifft auch das Vergaberecht. Und da frage ich dich jetzt, Steffen, was ist denn da zu finden?
Ja, Nicole, konkreter Regelungsbereich oder die Vorschläge dazu für das Vergaberecht betrifft im Endeffekt 14 Punkte innerhalb dieses Modernisierungskonzeptes, die unter dem Titel laufen: Vereinfachungen im Vergaberecht. Und wir wollen jetzt hier in dem ersten Teil dieses Podcasts zur Modernisierungsagenda uns einige dieser Regelungen oder Ziele herausnehmen, die wir besprechen wollen. Und zwar geht es da zunächst mal um Vereinfachung der Unterschwellenvergabeordnung, im Wesentlichen Angleichung der Regelung auf Bundes- und Landesebene. Dann der Aspekt der Angleichung der Wertgrenzen im Bund und in den Bundesländern. Dann die Frage der Regelung von Dringlichkeitsvergaben im Zusammenhang mit Leistungen der Daseinsfürsorge. Wir wissen ja, da gibt es eine Rechtsprechung, die im Endeffekt sagt, dass bei Verschulden des öffentlichen Auftraggebers im Endeffekt eine Dringlichkeitsvergabe nicht durchgeführt werden darf. Und in dem Bereich will man im Endeffekt eine Regelung, wobei das dann natürlich auch auf Ebene der EU, also der Richtlinien, zu entscheiden wäre. Weiterer Aspekt, den wir heute noch besprechen wollen, ist die Frage der Begrenzung der Prüfdauer von Nachprüfungsverfahren im Unterschwellenbereich in den Bundesländern, wo so ein unterschwelliges Nachprüfungsverfahren existiert. Und dann das große Thema der Angleichung der Bauleistungen an den Komplex der Regelung Liefer- und Dienstleistungen. Das ist ein relativ altes Thema, ist natürlich im Endeffekt wieder jetzt hier hochgekommen. Und auch wichtiger Aspekt, die Frage der Einrichtung von zentralen Beschaffungsstellen auf Bundes- und Landesebene. Das wäre, was wir jetzt im Nachgang uns nochmal etwas genauer anschauen wollen.
Und da haben wir einiges zu besprechen, und schon mal vorab, im zweiten Teil widmen wir uns dann den anderen Punkten im Bereich Vereinfachung im Vergaberecht, und da beleuchten wir dann auch noch die Themenbereiche Digitalisierung, KI, also als Oberpunkt schon mal vorab. Nun gut, dann gehen wir doch mal in die ersten Punkte rein. Ich würde mal vorschlagen, in die Vereinfachung der Unterschwellenvergabeverordnung. Steffen, Sebastian, was gibt es da zu sagen?
Ja, also zunächst mal ist das sicherlich ein richtiger Gedanke, weil wir ja aus der Praxis wissen, dass die Unterschwellenvergabe Ordnung in den Bundesländern durchaus mit landesspezifischen Regelungen angereichert oder umgesetzt wird, was aus Sicht der Bieter, ja, auch das ist eine Erfahrung, die wir in den Beratungen gemacht haben, unter Umständen problematisch oder zumindest mal schwierig ist, weil sich letztendlich ein Unternehmen, das im Freistaat Bayern ansässig ist, sich auf einen Auftrag in Hamburg bewirbt oder in Berlin, natürlich dann dort mit landesspezifischen Vergaberegelungen konfrontiert ist im Rahmen eben unterschwelliger Liefer- und Dienstleistungen und da sich natürlich dann immer ja einstellen muss auf diese Besonderheiten, ja, und damit hat man sicherlich einen Punkt angesprochen in dieser Agenda, der aus Bietersicht ganz erheblich ist. Also insofern kann man das begrüßen, dass man diesen Willen hat. Mhm. Bemerkenswert an dieser Agenda ist, dass man eigentlich zu allen Punkten, die man hier ändern, regeln möchte, neu regeln möchte, letztendlich Termine gesetzt hat, ja. Also insofern da auch ein Handlungsdruck ist, so dass man schon davon ausgehen muss, dass man das ernst meint. Ich sage das jetzt mal so salopp. Also
ich hoffe, denn es bleibt ja beinahe alternativlos, um mal diesen Begriff auch hier zu verwenden, wenn wir uns die aktuelle Situation im Vergabeverfahren, im großen Bereich des Vergabeverfahrens anschauen. Man hat kaum mehr Bieter, die sich überhaupt noch finden wollen, an solchen Ausschreibungen teilzunehmen. Zumindest hat uns ja auch die Untersuchung der EU-Kommission in den vergangenen Monaten das immer wieder deutlich vor Augen geführt. Die letzten 10 Jahre sind im Bereich des Vergaberechts, des Vergabeverfahrens, der Vereinfachung, der Stärkung des Wettbewerbs als gescheitert anzusehen. So, insofern kann man nur hoffen, dass diese Zeitvorgaben, die hier genannt wurden, nur mal auch für die Hörer bis spätestens 30.06.2026 soll hier schon ein Vorschlag vorgelegt werden vom Bund und zwar in Abstimmung mit den Ländern. Und diese sollen dann sehr ambitioniert bis 30.06.2027, also kaum ein Jahr später, schon angepasst werden. Und so das große Ziel, länderspezifische Abweichungen soll man vermeiden. Steffen, du hast ja gerade erklärt, warum das ja auch so wichtig ist für Bieterseiten, insbesondere, dass man hier deutschlandweit ähnliche oder gleiche, optimalerweise gleiche Voraussetzungen hat für die Teilnahme an einem Ausschreibungsverfahren.
Ich denke auch, dass die Planbarkeit der Vergabeverfahren im Hinblick darauf, dass die Rechtsgrundlagen angepasst werden, zu deutlicheren Teilnahmeanzahlen bei den Vergabeverfahren führen wird, weil eben die Unternehmen wissen, okay, wenn ich beispielsweise Forderung XY erfülle, die überall gleich ist, egal ob ich mich in Garmisch-Partenkirchen oder bei der Stadt Flensburg oder wo auch immer bewerbe, dass das dann eben ja in Anführungsstrichen zum Erfolg führt, also nicht zum Zuschlag, aber zumindest dadurch, dass ich eben nicht durch einen Formfehler oder etwaige anderen Ungereimtheiten dann eben aus dem Vergabeverfahren fliege.
Ja, jetzt an der Stelle auch nochmal zurück zu unserer Folge NRW und die Abschaffung des unterschwelligen Vergabeordnungsregimes dort. Man wird sozusagen jetzt gucken, wo jetzt dann auch da wieder nachkorrigiert werden muss. Aber im Kern ist klar, wir brauchen einheitliche Regelungen, die antizipierbar sind für den Bieter. Ja, möglichst gleichlautende Regelungen deutschlandweit.
Ja, also auf jeden Fall aus Bietersicht eine zu begrüßende Intention, das hier anzupacken.
Wenn wir schon in dem Bereich sind, Steffen, wie realistisch stufst du denn ein die Angleichung des Vergaberechts für Bauleistungen?
Ja, das ist natürlich ein dickes Brett, das man hier zum Bohren sich vorgenommen hat. Das ist ja letztendlich nichts Neues. Es gab in der Vergangenheit immer wieder bei Reformen des Vergaberechts die Frage, ob man den Bereich Lieferdienste oder den Bereich Bauleistungen stärker an den Bereich Lieferdienstleistungen angleichen soll, das Regelwerk vereinheitlichen soll. Das hat bisher so nicht funktioniert, weil man natürlich da auch historisch in Deutschland so eine Zweigleisigkeit hat. Das wird sicherlich schwer, ist sehr ambitioniert. Persönliche Meinung, wenn ich die abgeben darf, glaube ich eher nicht, dass man sich da durchsetzen wird. Aber es ist zumindest zu begrüßen, dass man das Thema hier mal mit aufgenommen hat.
Mhm. An der Stelle kann ich nur zustimmen. Es wäre mit Sicherheit eine gute Sache, das anzupassen, anzugleichen, einen Regelungswerk sozusagen draus zu machen. Ob und wie es kommen wird, wir werden gespannt drauf achten und springen doch gleich mal ins nächste Thema. Und zwar würde ich mir sagen, in die zentrale Vergabestelle. Was gibt's denn hier zu wissen?
Ja, vielleicht kann ich da auch noch mal was sagen zu zentrale Beschaffungsstellen. Ist natürlich auch ein Gedanke, der sinnvoll ist. Ne? Es geht ja letztendlich immer um die Frage, wenn man als Beschaffungsstelle eine relativ kleine Einheit ist, mit wenig personellen und zeitlichen Ressourcen, unter Umständen zu schauen, dass man da an der Stelle ansetzt. Und das zentrale Beschaffungsstellen ist ja nichts Neues. Das ist ja letztendlich geregelt. Das heißt, man kann auch mit den bestehenden gesetzlichen Regelungen so etwas organisieren. Zentrale Beschaffung oder gemeinsame gelegentliche Beschaffungen. Das wird halt zu wenig genutzt. Wenn man jetzt die Agenda sich anschaut, ist das offensichtlich ja auch hier auf Ebene des Bundes und der Länder, ist man sich einig, dass es eben tatsächlich hier eine Stellschraube gäbe, mit der sich die Verfahren zeitlich und vielleicht auch qualitativ besser abwickeln lassen. Okay. Aber grundsätzlich wäre das jetzt ja eigentlich keine Neuregelung, sondern eher so ein Appell. So steht das ja auch drin, ne? Verstärkte Nutzung von Vergabestellen, Einrichtung von zentralen Vergabestellen, wechselseitige Nutzung.
Im Grunde haben wir ja sowas schon, ja, wenn man an die Rabattverträge in Bayern denkt oder ans KDB, ans Kaufhaus des Bundes. Natürlich jetzt nur für Bundesbehörden zugänglich und nicht für Länder und Kommunen. Aber vielleicht kann man ja sowas auf Länderebene durchaus auch kreieren, dass man das Kaufhaus der Länder macht oder das Kaufhaus der Kommunen oder wie auch immer. Aber wie der Steffen schon richtig sagt, das ist eher ein Appell, das zu nutzen, was man ja schon hat, nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich meine, wie bei vielen anderen Vergabeverfahren auch, ja.
Und was per se schon möglich wäre, ja. Und jetzt da nochmal ganz kurz die Brücke zurück zur Vision, die man sich hier gestellt hat, und zwar, dass man auch zielorientierte Ergebnisse, mehr Eigenverantwortung, eine andere Art von Führung in der öffentlichen Verwaltung natürlich haben möchte, auch mehr hin zu kalkulierten und guten Strategien, Fehler auch mal als Chancen verstehen. Denn oft stellt sich schon die Frage, ja, es ist doch eigentlich per se jetzt schon möglich, warum tut man es denn nicht? Ja, und dann wird man immer wieder zurückwerfen müssen, den Blick auf den öffentlichen Auftraggeber, der vor allem, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, im kommunalen Bereich da mit Sicherheit noch etwas Nachholbedarf hat. Und hier müsste man aber auch ans Mindset, denke ich, anstupsen oder am Mindset ansetzen.
Wir haben es ja auch schon mal kurz in der Folge 2 in unserer NRW-Folge angesprochen, hinsichtlich des Mindsets, dass die Vergabestellen bei den öffentlichen Auftraggebern sozusagen wegkommen müssen von diesem strikten Behördendenken hin eher zum strategischen Einkauf, wie es eben in der freien Wirtschaft stattfindet. Also das ist der Mindset, glaube ich, der sich dort verfestigen muss. Und die Möglichkeiten sind da, sie müssen nur genutzt werden.
Und sofort springen wir dann wieder zurück ins eigentliche Thema, Steffen, aber dann natürlich auch hier in dem Zusammenhang die Fragestellung, da muss man natürlich dann auch personell entsprechend aufrüsten, entweder durch Schulung oder andere Strukturierung. Ansonsten wird man dieses Ziel wahrscheinlich nicht in der Schnelle der Zeit, die es benötigt, erreichen können. So, aber noch zurück zu dir, Steffen, und zum nächsten Punkt der Agenda.
Ja, was haben wir jetzt noch? Die Wertgrenzen können wir nochmal ansprechen, wobei das jetzt nicht mehr so ganz aktuell ist. Wir haben ja jetzt in dem letzten Jahr insbesondere gesehen, dass die Wertgrenzen doch massiv angehoben worden sind für Direktaufträge und beschränkte Ausschreibungen, freihändige Vergaben, Verhandlungsvergaben und es da mehr oder weniger jetzt doch so einen Gleichlauf gibt. Deshalb ist jetzt die Frage, warum das hier so nochmal auftaucht. Das könnte man eigentlich schon als im Wesentlichen angeglichen ansehen. Der Bund hat ja jetzt auch nochmal seinen Direktauftragswert relativ stark erhöht. Also insofern sehe ich da jetzt weniger Handlungsbedarf. Das ist im Wesentlichen schon erfolgt, ja.
Denn bleibt noch ein großer Posten, würde ich jetzt mal sagen, zu besprechen, und zwar die Hürden bei den Dringlichkeitsvergaben. Diese sollen ja gesenkt werden. Ich persönlich sehe das jetzt eher kritisch, aber beleuchten wir doch erstmal, worum es im Kern geht.
Ja, bei den Dringlichkeitsvergaben, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das war nur ein Aspekt, es geht hier noch weiter, es geht grundsätzlich darum, wie es so schön heißt, ein vereinfachtes Krisenvergaberecht einzuführen. Das Ganze wird im Endeffekt aus der Situation Corona, ja, wo plötzlich extrem schnell Bedarfe bedient werden mussten in auch entsprechenden Mengen und man da seinerzeit eben sozusagen geschaut hat, welches Instrumentarium das Vergaberecht dazu bereitstellt, was grundsätzlich existent war, aber ich sag mal im Endeffekt nicht allgemein bekannt war. Also insofern ist das so der Hintergrund dafür, also zumindest soweit ich mich informieren konnte, vereinfachtes Krisenvergaberecht soll eingeführt werden. Gut, man muss natürlich auch wieder sehen, die Richtlinien haben natürlich hier auch Einfluss, inwiefern man solche Verfahren dann entsprechend kreieren oder die Voraussetzung für solche Verfahren schaffen kann. Wir sind ja jetzt hier bei der Agenda eher so im Unterschwellenbereich, was man da aktuell tun kann. Wir kommen ja dann im nächsten Teil des Podcasts zu dem Bereich, den man auf EU-Ebene da mit der Agenda sozusagen nochmal pushen möchte. Also vereinfachtes Krisenvergaberecht anhand der Erfahrungen aus den Corona-Zeiten oder eben auch später dann durch den Krieg in der Ukraine und die veränderte Weltlage allgemein, die ja bis heute nachwirkt. Und das andere ist das, was ich eingangs sagte, tatsächlich die Frage, inwiefern man eben zur Aufrechterhaltung von Leistungen der Daseinsfürsorge, die also im Endeffekt ununterbrochen zu tätigen sind und wo man im Endeffekt, ich sag mal, von Seiten der Vergabestelle das Verfahren vielleicht nicht rechtzeitig aufgesetzt hat oder wo es eben dann durch Nachprüfungsverfahren zur Verzögerung kommt, wie man eben da ein Verfahren, ein neues Verfahren, so interpretiere ich das, als Dringlichkeitsverfahren organisieren kann, um diesen weiteren Bezug von Leistungen sicherzustellen, abseits dessen, was wir bisher haben, über die Möglichkeit von Interimsvergaben und so weiter. Das ist aus meiner Sicht hier unter diesem Aspekt Hürden für Dringlichkeitsvergaben senken zu sehen.
Grundsätzlich klingt es ja erstmal wahnsinnig gut, ja, dass man sagt, okay, man muss hier auch, jetzt gehe ich nur mal den Punkt ein, die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge, ja, das muss man sozusagen gewährleisten können. Was man aber gerne bei diesem Punkt vergisst, dass es per se jetzt schon eine Lösung dafür gibt, Punkt eins, sozusagen, ich glaube nicht, dass man zwingend hätte nachsteuern müssen oder nachsteuern muss, jetzt in die Zukunft gesprochen. Und zum Zweiten, natürlich sollte Verschulden des öffentlichen Auftraggebers, wenn sozusagen hier das Verfahren einfach nicht ordnungsgemäß oder in der nötigen Zeit geplant wurde, warum soll man sozusagen hier wieder die Anforderungen nach unten setzen, wenn es doch eine Lösung gibt, um sozusagen den Versorgungsengpass erstmal zu vermeiden?
Gut, vielleicht kann man dazu anführen, es geht sicherlich um Rechtssicherheit, ne? Für eine Vergabestelle, für eine Beschaffungsstelle insgesamt.
Aber die Rechtssicherheit im Scheitern.
Gut, aber es geht darum, dass man eben dann letztendlich eine Norm hat, ein Verfahren hat, dass man Rechtssicherheit wählen kann. Wir haben, wie gesagt, bisher die Rechtsprechung dazu, die im Handling gewisse Voraussetzungen mit sich bringt und die man natürlich dann auch, ich sag's mal so salopp, kennen muss. Ja, und das ist ja oftmals ein Defizit. Ja, also zumindest soweit ich das beurteilen kann. Und so hätte man dann eben tatsächlich eine Verfahrensart, hätte auch eine Norm, über die man im Endeffekt das dann rechtssicherer abwickeln kann. Ich glaube, das ist der Gedanke, der hinter dieser Intention steht hier.
Mit Sicherheit ein valider Gedanke, verstehe mich da nicht falsch, Steffen, aber im Kern würde ich immer behaupten, naja, warum, ich kann es doch verhindern, wenn ich mein Verfahren ordnungsgemäß plane und durchführe. Ja, dann stellt sich diese Problematik nicht. So, wenn jetzt das Kind in den Brunnen gefallen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es eine Möglichkeit, sozusagen jetzt die Daseinsvorsorge nicht völlig nebenan liegen zu lassen. Also die Versorgung ist sichergestellt. Wieso muss ich jetzt sozusagen das Scheitern für den öffentlichen öffentlichen Auftraggeber abdämpfen und mit einer gewissen Form von Rechtssicherheit, wie du so schön gesagt hast, sozusagen vergolden. Wenn doch eigentlich das ganze Ziel aller Maßnahmen sein muss in Zukunft, auch den öffentlichen Auftraggeber zu professionalisieren, sonst werden wir nämlich nirgendwo hinkommen, wenn wir sozusagen in diesem Mindset bleiben. Und da muss ich auch irgendwann mal sagen, ihr habt Fehler gemacht und Fehler müssen sanktioniert werden und ich kann nicht immer nach unten korrigieren. Ja. Aber das war jetzt das Wort zum Sonntag.
Ja, das ist eine Position, die man durchaus dann auch hier mal mit anstellen oder die man auch mal hier vertreten kann.
Aber halten wir fest, die föderale Modernisierungsagenda kann ein Gamechanger sein. Freuen Sie sich auf den zweiten Teil.
Wir freuen uns auf jeden Fall.
Wir freuen uns auch, wenn Sie uns weiterhören. Danke euch beiden für den spannenden ersten Teil. Wir hoffen, Sie hatten einen klaren Einblick in die föderale Modernisierungsagenda und warum diese auch für die Zukunft, für die Verwaltung so wichtig wird und auch wichtig ist. Auch unseren Zuhörern sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, Sie konnten in dieser Folge wertvolle Impulse mitnehmen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und besuchen Sie uns gerne auf unserem LinkedIn-Kanal. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.